Wuffwärts, der Podcast für Hundefans, die Beziehung und Klarheit im Training suchen. Impulse für echtes Miteinander, innere Haltung und verständliche Kommunikation und Kooperation zwischen Mensch und Hund. Mit Raum für Reflexion, neue Perspektiven und immer mal wieder Gästen, die die Hundethemen bereichern. Hallo, heute sprechen wir über ein Thema, das uns im Alltag mit unseren Hunden ständig begleitet. Die Kommunikation von Hunden. Hunde kommunizieren die ganze Zeit, untereinander und mit uns. Die Frage ist nur, verstehen wir wirklich, was sie sagen? Und noch wichtiger, verstehen sie, was wir ihnen mitteilen? Was passiert in Begegnungen zwischen Hunden? Welche Rolle spielt Körpersprache? Und warum entstehen gerade zwischen Mensch und Hund so häufig Missverständnisse? Ein großes Thema. Hallo Mario.
Hallo. Hallo Susanne, ein Riesenthema und mit vielen kleinen Stolpersteinchen.
Wenn du jetzt jemanden mitnehmen möchtest in die Körpersprache von Hunden, wo setzt du denn dann an? Also ich sage immer, guck mal auf die Ohren, auf die Rute, das ist mal das Einfachste. Aber wo setzt du denn an? Wo nimmst du die Leute mit und sagst, guck mal, wenn du einsteigen möchtest, dann ist das der Einstieg, der einfach ist.
Ja, da kommt es darauf an, ob wir über Hundehalterinnen und Hundehalter reden oder über Trainerinnen und Trainer. Bei Trainerinnen und Trainern gehen wir so vor, dass wir über die Beschreibung gehen. Das heißt, die lernen einmal ganz neutral zu beschreiben. Das müssen sie wirklich viel üben. Und bei Hundehalterinnen und Hundehaltern geht es uns darum, dass wir halt versuchen, so rasch wie möglich die wichtigsten Inputs hinzukriegen. Und da bin ich bei dir. Also da müssen wir mal schauen, dass die großen Informationen einmal wahrgenommen werden, die mimischen Veränderungen, die Rute, die Ohren. Aber was mir immer ganz wichtig ist, egal ob Trainerbereich oder Kunden, Kundinnen, ist die Körperachsen wahrzunehmen. Wo geht denn so die Körperachse horizontal und vertikal hin? Das ist ein Rieseninformationsgeber, ob der Körper eher nach unten geht oder sich nach oben rausstreckt, ob er eher nach hinten orientiert ist oder nach vorne, und das dann zusammen mit der mimischen Information, da kann man dann den Leuten schon ganz schön was beibringen.
Wenn ich jetzt von HundehalterInnen spreche, dann ist das ja häufig so, dass die Mimik schwierig ist, also zum einen, weil sie so vielfältig ist, und die Leute ja häufig hinten an der Leine sind und die Mimik nicht mitbekommen. Also, und überhaupt ist es ja auch in der Schnelle der Zeit, wie schnell Kommunikation vonstatten geht. Aber ja, ich finde auch, dass die Mimik natürlich wichtig ist.
Und vor allem geht es mir da um die Mimik des Vis-à-vis, also dass die Leute auch die Mimik der Hunde mitbekommen, die auf sie zukommen. Denn unsere Hunde stehen in der Kommunikation mit allen anderen Hunden, die in der Gegend sind, immer und konstant. Und die Leute brauchen ein bisschen mehr Information auch, um den anderen lesen zu können. Das ist so für mich ein wichtiger Part, dass die nicht nur abhängig davon sind, dass ihr Hund schon in irgendeine ganz eine extreme Richtung läuft, unter Anführungszeichen läuft, weil der vis-à-vis schon seit, weiß ich nicht, 20 Sekunden ihn einspannt oder fokussiert oder unangenehme Informationen sendet. Ist mir sehr wichtig, damit Eskalationen halt gut verhindert werden können. Und wie du richtig gesagt hast, die eigenen Hunde sehen sie halt immer nur, wenn sie sie auch anschauen von vorne. Aber die Körperachsen, den Muskeltonus und diese Bereiche, die können sie halt gut erkennen. Was wirklich wichtig ist, ist, dass die Leute überhaupt einmal wahrnehmen, ganz bewusst wahrnehmen, wie ist denn ihr Hund in einer ruhenden Position, also in einer Position, wo keinerlei Richtungen, egal ob Spielverhalten, egal ob Aggression, egal ob Jagdverhalten da ist, sondern einfach nur, wenn er da ist. Und von diesen, ich sag mal, bewusst neutral Position oder Neutralsituation, die Abweichungen wahrzunehmen. Weil es geht ja eigentlich immer nur um die Abweichungen vom Normalbereich.
Ja, das finde ich auch wichtig, weil zum Beispiel gerade die Rute ist ja extrem unterschiedlich. Bei manchen kleineren Hunden liegt die einfach auf dem Rücken oder manche haben die immer unten. Also ist ganz wichtig, wann ist eine Neutralsituation oder eine entspannte Situation. Mhm. gegeben und welche Körperhaltung zeigt der Hund denn da?
Ja, und da geht es dann weiter, wenn wir Richtung Trainerinnen und Trainer gehen, dass die Ahnung vom Phänotypen des Hundes, also wie schaut welche Rasse, wie schaut welcher Hundetypus grundsätzlich einmal aus, ist schon eine Notwendigkeit. Und das gibt es ja mittlerweile wirklich sehr schöne und sehr gute Rassebücher, wo hervorragende Fotos drinnen sind. Oder auch das Emotionenbuch von Katja Kraus, da sind einfach so gute Fotos drinnen, da kann man wirklich auch lernen davon, wie schauen denn Hunde in den unterschiedlichen Situationen richtig gut aus.
Ja. Du hast jetzt vorhin die Körperachsen angesprochen und vielleicht verleitet das den ein oder anderen Menschen dazu, dass das gar nicht so einfach zu erkennen ist, ob der Hund sich jetzt nach vorne, nach hinten oder vielleicht auch so ein bisschen zur Seite neigt. Und auch, wie hoch ist er aufgestellt? Und ich finde, das könnten wir eigentlich bei uns ganz gut rausfinden, wenn wir so mehr Wahrnehmung auf unsere eigene Körpersprache legen, dann ist das nämlich genau das Gleiche, was wir auch zeigen. Also auch wir, ja, verändern es verändert sich, wenn wir den Körper nach vorne verlagern oder wenn wir den Körper nach hinten verlagern. Und auch das hat riesige Auswirkungen auf den Hund. Also für mich ist so das Paradebeispiel eigentlich immer, wenn jemand seinen Körper nach hinten nimmt, also die Körperachse zurücknimmt und seinem Hund signalisiert, lass das, was du jetzt da gerade tust. Da habe ich keine Kongruenz in meiner Körpersprache und dem, was ich verbal mitteile. Also, und da meine ich jetzt nicht, dass ich den Hund anschreie mit einem Nein, hör auf, sondern wie kann ich da wirklich abgestuft kommunizieren? Also erstmal, wie kommunizieren denn Menschen? Wir haben das auch in unserem Repertoire. Und wenn wir es bei uns beobachten und wahrnehmen, dann wird es vermutlich sehr viel leichter, das auf den Hund zu übertragen.
Absolut. Und in unseren Ausbildungen ist ein ganz wichtiger Part, auch so als Oberbegriff, der Mensch als Signalmaschine. Wir senden die ganze Zeit irgendwelche Signale mit dem Körper. Wir reden, wir tun, wir machen, wir verändern die Atmung. Und alles will der Hund irgendwie als Information aufnehmen, wie es weitergeht. Wir müssen uns ja so weit bewusst sein, Hunde sind dazu da, uns zu lesen, weil wir ja unter Anführungszeichen die Herrscher ihres gesamten Lebens sind. Wir bestimmen im Prinzip alles. Wann darf er raus? Wann darf er fressen? Wann darf er spielen gehen? Wir sind ja, wie soll ich sagen, die Manager des Lebens des Hundes. Und natürlich sagt sich der, umso mehr ich weiß über das, was der Mensch, mein Sozialpartner, tun will in der nächsten Zukunft, umso schneller und besser komme ich zu meinen Vorteilen. Und dadurch lernen wir unseren Leuten halt, Trainern genauso wie Kunden, dass sie versuchen, sich etwas in dieser Signalproduktion zurückzunehmen und in der klareren Kommunikation anzukommen. Einfach einmal ein bisschen sich bewusster zu machen, was tun wir. So wie du richtig gesagt hast, viele merken nicht, wenn sie sich nach rechts oder links lehnen, weil es, wenn man nicht darauf Acht gibt, ja automatisch passiert. Oder die Körpervorlehnung, wenn sie ein Signal geben und wenn sie es einmal nicht tun, die Vorderkörper vorlehnen, dann geht das Signal nicht mehr, weil das Ganze zusammengepackt ist. Ja, also dann ist beim Sitz kein Sitz mehr da, sondern der Hund bleibt stehen, weil der Mensch sich jetzt nicht nach vorgebeugt hat oder er hat sich nicht niedergelegt, je nachdem, welche Körpersprache der Mensch halt immer wieder nutzt. Denn die Hunde suchen sich ja die Signale, die sie für persönlich am leichtesten lesen können. Auch wenn wir manchmal glauben, sie nehmen unsere Wörter und nehmen unsere Sprache oder das, was wir sagen. Es ist ja immer nur eine Konditionierung von irgendetwas mit einer Konsequenz nach einem Verhalten.
Ja, wobei ich schon glaube, dass die meisten Hunde sich mehr auf die Körpersprache, also auf die Körperaussage konzentrieren, als auf das Signal, das wir geben, also als Wort.
Ganz sicher, also absolut. Und das ist auch der Grund, warum sich die Leute zurücknehmen müssen in ihren ganzen Bewegungen, um einfach einmal sich runter zu reduzieren und sich bewusster zu werden, was bewegen sie eigentlich in welcher Situation. Stell dir vor, die Menschen möchten gerne, dass der Hund sich niedersetzt. Und was passiert? Die Leute lehnen sich leicht nach vorne, der Kopf geht leicht nach oben, gleichzeitig geht die Hand hoch, gleichzeitig sagen sie Sitz und der linke Fuß bewegt sich einmal kurz und die linke Schulter auch dazu. So. Und jetzt soll der Hund sich eines dieser Signale heraussuchen, was zukünftig auch für das gilt. Und er sucht sich aus. Er sucht sich das aus, was für ihn am stärksten ist. Und ob es jetzt die Hand ist, die hochgeht, oder der vorgebeugte Körper oder der hochgehende Kopf, ja, das wissen wir einfach nicht. Und deswegen zuerst einmal Reduktion, versuchen, auf wenige Informationen zurückzugehen, denn dann kann der Hund wirklich das konditionieren, was wir uns vorstellen. Und wir können persönlich für uns entscheiden, wollen wir Körper, also Sichtzeichen und Hörzeichen haben, was ich immer als Vorteil sehe, weil wir haben ja doch schon öfter auch alte Hunde gehabt und da hat schon große Vorteile, wenn man nicht nur Hörzeichen, sondern auch Sichtzeichen hat, weil die hören irgendwann einmal nicht mehr so gut. Und dann ist es halt nett, wenn man einfach nur deuten muss und sagen, und das gilt für den Hund genauso, dass er sich niederlegt oder niedersetzt.
Also ist ja für viele auch eine Herausforderung, dass sie sich zurücknehmen in ihrer Körpersprache und sich überhaupt mal bewusst machen, welche Bewegungen denn da ständig auftauchen. Das ist ja so das Nächste, dass das ganz, ganz häufig unbewusste Bewegungen sind, die ablaufen.
Ja, und das passiert jedem. Also nicht nur den Hundehalterinnen und Hundehaltern, sondern auch unseren Trainerinnen und Trainern, wir nehmen das alles auf Video auf, gerade in diesen Phasen, um es dann den Leuten auch dementsprechend in der Videoanalyse mitgeben zu können. Und die sagen, ja, das hätte ich mir nicht gedacht, dass ich das jetzt gemacht habe. Jetzt habe ich mich da wirklich bewegt. Das ist einfach ganz normal, weil ja keine Obacht darauf ist, ob jetzt irgendetwas passiert oder nicht. Wir passen ja nicht darauf auf. Also müssen wir erst einmal diese Sensibilität steigern auf dieses Wahrnehmen, auf dieses Aufpassen, was tue ich überhaupt. Wenn wir es aber dann geschafft haben, dass da die Sensibilität reinkommt, dann sieht man ganz, ganz rasch, wie schnell diese Kommunikation zwischen dem Hund und dem Menschen wieder schneller, schöner, runder funktioniert und einfach, wie soll man sagen, optimierter ist, weil beide auf einmal so dieses Verständnis haben, du sprichst so, ich spreche so, wir verstehen uns untereinander.
Ja, ich schlage einen Bogen zu dem, wie Hunde untereinander kommunizieren. Also das, was wir jetzt bisher hatten, ist, wie machen wir es dem Hund denn transparent, was wir tatsächlich von ihm wollen? Wie kommunizieren wir denn am sinnvollsten? Wenn wir jetzt hinschauen, gerade jetzt zum Beispiel in Familien, gibt es ja häufig, dass das Verhältnis von Hunden unterschätzt wird oder falsch gedeutet wird und häufig hingegangen wird und Dinge belächelt werden oder als undramatisch in Anführungszeichen gesehen werden. Und wenn wir jetzt die Kommunikation von Hunden nehmen mit uns Menschen, wie sie uns mitteilen, hör mal, das ist jetzt das, was ich brauche oder das ist das, was ich jetzt exakt nicht brauche. Und wenn wir in den Bereich gehen von, was ich jetzt exakt nicht brauche, dann kommen wir ja dahin, dass wir in das Drohverhalten von Hunden kommen. Wo kann man sagen, hier fängt der Hund an zu drohen? Also wo sollte man schon ein Augenmerk hinlegen, wenn der Hund mit uns kommuniziert, dass er was nicht möchte?
Ganz eine wichtige Geschichte. Einen kleinen Sprung springe ich nochmal auf die Seite. Und zwar dieses Nicht-Wollen, meinst du jetzt zwischen Hunden oder zwischen Mensch und Hund? Du meinst jetzt zwischen Hunden, oder? Dass wir das erkennen können. Oder meinst du Hund Richtung Mensch?
Ah, jetzt habe ich tatsächlich nochmal Hund Richtung Mensch gemeint.
Okay. Also das Drohen ist ja, wenn wir es schon als Drohen wahrnehmen, ist schon ganz viel im Hund passiert. Wir müssen uns ja bewusst sein, dass ja zu diesem Bereich, wo das Drohen drinnen ist, gehört ja genauso dazu einzufrieren, gehört genauso dazu wegzulaufen, gehört dazu etwas anderes zu tun, was gar nicht so augenscheinlich in diese Situation hineingehört, also diese Übersprungshandlungen. Es gehört genauso dieses den Clown machen, das Fiddeln und das Drohen an sich, also das wirklich entweder defensiv oder offensive Aggressionsverhalten in dem Drohen auszupacken, ist ja nur ein Part von dem Ganzen. Und in den Menschen selber, also im Hund selber, ist alles dieser Teile gleich unangenehm, weil er sagt, ich möchte jetzt irgendwas nicht. Und diese Mitteilung hat den Vorteil, unter Anführungszeichen, der Hund setzt das, was ihn zum Erfolg führt. Das heißt, dass er diese Beruhigung, die er jetzt in dem Moment gern hätte, ob meistens ist es Distanz oder eine Ressource, die ihm bleiben kann. Wenn das so passiert, dann wird er das Verhalten zeigen, das ihm zum Erfolg geführt hat. Wenn das natürlich Hinschnappen, das Knurren oder vielleicht sogar noch mehr wirklich hinbeißen ist, dann wird auch das öfters zeigen. Und darum versuchen wir mit Bildern den Leuten näher zu bringen, wann wird es denn heikel? Wann sollte man sich bewusst sein, dass das Vis-à-vis jetzt sagt, das ist mir zu viel, das möchte ich nicht haben, ich habe zu wenig Platz oder ich brauche mehr Platz oder diese Ressource gehört mir. Ich halte zum Beispiel gar nichts davon, dem Hund als Welpe oder auch Junghund und als Alten sowieso nicht, einfach hinzugehen und irgendwie das Futter rauszunehmen und zu sagen, ich bin der Herrscher dieser Welt und du hast mir gefälligst alles zu geben. Das ist in keinem Lebewesen irgendwo programmiert, dass das sinnhaftig ist. Das heißt, wir machen das über hinzu. Das heißt, die Hunde lernen, dass wenn wir etwas tauschen, wegnehmen, wie wir es nennen wollen, kommt immer hoch hinzu, damit haben die dann überhaupt kein Thema mehr. Und über diese Bilder den Leuten einmal zu zeigen, wie schaut Drohverhalten eigentlich einmal aus, weil das ist jetzt der Moment, wo ja wir sehr wohl die Mimik sehen, wenn der uns androht. Das heißt, diese defensive Droh, das Drohdisplay oder das offensive Drohdisplay, das kann man mit Bildern sehr, sehr gut näher bringen. Und diese Stufen davor, die wären eigentlich das Wichtigste, dass wir den Leuten näher bringen. Und das ist jetzt schon ein bisschen schwerer. Weil da gehört dazu das Einfrieren. Da gehört das dazu dieses leicht einmal zurückgehen, vielleicht in der Körperachse und kurz einmal nach unten zu schauen, wenn es in die Defensivität geht. Oder wenn dieses Kopf so leicht nach vorne zu neigen, aus den Gelenken rauszudrücken, die Muskulatur anzuspannen, die Körperachse nach vorne zu geben, um in die Offensivität zu gehen. Und gerade die mimischen Dinge, also wie zum Beispiel das leichte Aufkräuseln der Lefzen, wenn der Nasenrücken Riffeln kriegt, wenn sie noch da vielleicht sogar artikulieren sogar schon, dann kommt schon Knurren raus. Mhm. Wenn die Augen so hart werden, wenn die Kopfhaut im offensiven Drohnen nach vorne geht und die Ohren nach vorne gehen oder im defensiven genau umgekehrt nach hinten gehen. Das sind so die Sachen, da sind wir schon sehr, sehr weit oben in dieser Leiter der Aggression oder in dieser Entwicklungsphase. Mhm. Also wir versuchen wirklich, die Leute sehr, sehr sensibel schon auf die ersten Momente zu machen, wenn der Hund, und die meisten Hunde sind Gott sei Dank so nett, und zeigen, bevor sie in dieses aktive oder auch also ins offensive oder defensive Drohen gehen, einmal einfrieren, ein bisschen zurückziehen und solche Dinge. Und das möchten wir, dass die Leute einmal mitbekommen. Und dann und natürlich auch, wenn es in die andere Richtung geht, nicht zu glauben, ist doch egal, soll er mich halt anknurren. Das ist nicht so intelligent.
Nö, es gilt, also Kommunikation findet statt, damit der andere versteht.
Genau.
Ja, dazu, sonst brauchen wir keine Kommunikation. Wenn wir sagen, es ist mir egal, was der Hund signalisiert, dann ist das eine ganz, 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 ganz schlechte Idee. Also das, was wir jetzt hatten, ist so das offensivere Drohen, dass der Hund sagt, ich möchte was nicht. Und es gibt ja auch diesen ganzen Bereich der Beschwichtigungssignale. Also ich finde, Hunde sind Meister darin, zu deeskalieren. Und das findet man in der Hundebegegnung, aber das zeigen sie natürlich auch uns gegenüber. Ja, wie zum Beispiel, dass sie den Blick abwenden oder ja, dass sie den Kopf ganz zur Seite nehmen, was auch immer. Und Beschwichtigungssignale werden häufig nicht gut genug erkannt und man geht darüber hinweg, findet sie vielleicht an manchen Stellen auch lustig, wenn der Hund gähnt oder so.
Ja. Ja, und wir nennen es, wir versuchen so viel möglich in der Ausbildung auch Deeskalationssignale zu nennen, weil ich persönlich mich damit noch viel mehr identifizieren kann wie mit Beschwichtigung, weil es ist dazu da, zu deeskalieren. Es ist dazu da, dem Gegenüber zu sagen, belassen wir es so, machen wir nicht weiter, ich bin dir kein Feind, schauen wir, dass wir gut durch die Situation kommen, weil die biologische Fitness sagt in der Vernunft, jeder einzelne Konflikt könnte mich persönlich in meiner Qualität des Lebens reduzieren und das ist nicht sinnhaftig. Das heißt, die Hunde gehen erst den Weg der Eskalation, also der Bereiche, wo sie aktiv Ressourcen verteidigen, aktiv ihren Platz verteidigen, ihren Bereich oder etwas haben wollen, wenn es darum geht, ich kann entweder nicht mehr anders und ich muss jetzt unbedingt. Alles andere wird vorher abgespult. Und das hast du zuerst gesagt, das mit dem Finden es lustig. Ich glaube, es ist deswegen so schwer, weil die soziale Begrüßung sehr, sehr viele Komponenten gleich hat mit dem Beschwichtigungs-Deeskalationsverhalten aus dem Fiddeln heraus. Und das hat auch einen Sinn, warum das so gemischt ist, denn der Hund, der jemand anderen begrüßt, möchte ihm ja in dem Moment sagen, ich bin dir kein Feind, ich möchte nichts Böses tun, lass uns Freunde sein, lass uns gemeinsam kommunizieren und so weiter. Das heißt, es ist ja logisch, dass der in der Begrüßung auch so diese Deeskalationen drinnen hat. Aber wenn das mehr wird, umso mehr ich mich dem Hund annähere, dann wird es heikel. Und das ist für die meisten Menschen nicht nachvollziehbar. Dass ja das Mehrwerden von diesen Deeskalationssignalen bedeutet, weil er sich weiter annähert und nicht, weil er sich jetzt gerade mehr freut. Und das ist leider oft dann so, dass die Hunde dann halt switchen in den Bereichen und von dem Fiddeln halt ins Freeze gehen, also ins Einfrieren, und nach dem Einfrieren dann sich entscheiden können, kriegen sie flüchten oder gehen sie nach vorne. Und das ist halt das Problem, was wir oft sehen. Und die Deeskalation, da gehören für mich auch ganz, ganz wichtig diese Übersprungshandlungen dazu. Die werden ja von den meisten Menschen gar nicht wahrgenommen. Also wie zum Beispiel, der Hund dreht einfach den Kopf weg und schnüffelt dort irgendwo. Da ist nichts. Da geht es ihm nur darum, dass er sagen will, wir lassen das jetzt einmal bleiben. Ich schnüffel und sage dir damit, wir brauchen jetzt nicht tiefer in die Kommunikation eindringen. Meine alte Schäferhündin, die Mamba, hat es immer so gemacht, die hat immer dann, wenn sie irgendwo so einen Konflikt gespürt hat in sich und es war Gras in der Nähe, hat sie einfach so ins Gras reingemischt und hat ein bisschen Gras ausgerissen. Und ich sage immer in den Ausbildungen, Gott sei Dank, weil sie hätte mich ja auch ins Knie beißen können. Ne? Also ist ja nett, wenn sie ins Gras beißt und nicht mich ins Knie.
Also gerade dieses, da schleiche ich jetzt den Bogen zu der Kommunikation zwischen Hunden. Da ist es ja so, dass Schnüffeln, zum Beispiel die Godiva, zeigt das total häufig bei jungen Hunden oder Hunden, die sehr aufgedreht sind, dass ich sie mitnehmen möchte in Schnuppern. Also sie schnuppert dann intensivst, was sie sowieso auch gerne macht, aber an den Stellen schnuppert sie intensivst dann im Gras oder am Wegesrand und möchte den anderen Hund wirklich mitnehmen. Also das ist auch eine Form von Deeskalation, weil der andere Hund ja mit ihr spielen möchte, weil er aufdringlich ist oder was auch immer. Und gerade bei jungen Hunden ist das eine tolle Erziehungsmaßnahme, die sie da mitbringt.
Ja, sie nutzt die Aufforderung zum allelometischen Verhalten, um da eine Deeskalation zu machen. Und weil Schnüffeln halt für alle Hunde interessant und spannend ist, ist es natürlich ein perfekter Weg, um den anderen einzuladen und zu sagen, bevor wir etwas gegeneinander machen, machen wir es doch einfach miteinander. Und das kann vom Schnüffeln her sein, das kann eine Spur verfolgen sein, das kann aber auch sein, irgendwo hinschauen gemeinsam. Und das ist extrem wertvoll, wenn ein Hund diese Kommunikation beherrscht, dass er dem anderen dadurch sagen kann, komm, lass uns doch einfach lieber was miteinander machen. Und das ist ja so wie bei den Kindern, die miteinander irgendwo spielen können und der eine sagt zum anderen, komm, spiel einfach mit, mach einfach mit, dann ist das Konfliktpotenzial schon mal ganz, ganz klein. Also wenn der sagt, nein, es ist meines und das gehört jetzt mir. Und das ist bei den Hunden auch nicht anders. Und dieses gemeinschaftliche Tun, das ist halt etwas, das die Hunde dann zusammenbringt und wo dann auch gute Kombinationen rauskommen können.
Ja, und wo die Hunde sich dann auch einfach drauf einlassen können. Also ich meine, die Kommunikation unter Hunden, finde ich, ist ja extrem fein, wenn man bedenkt, wie schnell die abläuft. Und wenn jetzt zwei Hunde miteinander spielen und einer sich so ein bisschen bedrängt fühlt und dieses ganz, ganz kurze Stehenbleiben, was wie so ein Miniatur-Freeze aus, also was natürlich nicht aus Stress ist, sondern was einfach dazu führt, dass so ein bisschen Spannung rausgenommen wird. Und wie kurz das ist, wie schnell das alles passiert. Und der andere Hund versteht das aber. Und in der Regel nehmen die dann auch das Tempo raus, das gerade da ist.
Ich sage zu unseren Leuten in der Ausbildung immer, dieses kurze Stoppen, dieses kurze Einfrieren, dieses kurze Verharren ist die letzte Situation, wo der Hund jetzt dann entscheidet, was mache ich jetzt weiter? Also immer dann, was kommuniziert er jetzt auf mein Stoppen? Was tut er? Das ist auch die letzte Chance, wenn es in die negative Richtung gehen würde, dass wir noch den Fuß in die Türe kriegen. Ab da ist, wenn sie in eine negative Richtung gehen, nur mehr unter Anführungszeichen Rettungssituation. Vorher geht's noch. Und dieses Abbremsen oder dieses kurze Einfrieren, dieses Stoppen, das haben wir ja auch ganz intensiv, wenn die Hunde schon in der Aktivität sind, also zum Beispiel miteinander Laufspiele machen oder sonstige, als Metasignal eben dieses abrupte und Abbruchsignal, dieses abrupte Stehenbleiben zu unterbrechen. Und idealerweise ist es ja immer so, dass in diesem Spiel, in der Kommunikation der Hunde, soll ja der Bestimmende eigentlich immer der Schwächere ist. Das wäre der wichtige Faktor. Und wenn der Schwächere jetzt zum Beispiel sagt, jetzt ist mir gerade zu viel und jetzt hören wir kurz auf und der andere nimmt das wahr, dann kriegen wir genau die Kommunikation, die sinnvoll ist, nämlich dass die Hunde miteinander ihre Situationen bewältigen, lustige Zeit miteinander verbringen können. Und dann läuft das Ganze rund und die Distanzen, mit denen Hunde kommunizieren können, sind extrem weit und sehr viel Platz kann dazwischen sein. Das ist auch etwas, was wir versuchen, den Leuten immer näher zu bringen, dass es nicht auf 5 Meter sein muss.
Also gerade wenn Hunde frei sind im Spaziergang bei einer Hundebegegnung, dann findet das tatsächlich extrem früh statt, dass sie miteinander kommunizieren, wo Menschen das vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und es ist für uns eigentlich ein tolles Signal. Sollte ich meinen Hund eher zurückrufen? Also ich kenne ja meinen Hund, wie der Hund sich normalerweise verhält. Und was signalisiert der andere Hund? Also deeskaliert der andere Hund, indem er schon früh den Blick immer wieder zur Seite nimmt, stehen bleibt oder rennt der frontal auf einem zu, bleibt der sitzen? Ja, das sind ja alles Signale, wie die Hunde miteinander kommunizieren.
Genau. Und wie du jetzt gerade das nicht auf dem Schirm haben, da fällt mir sofort ein, und nicht den Blick auf den Bildschirm haben.
Ja, das ist auch, daddeln ist immer schlecht.
Das ist dann der Moment, wo sie nichts mehr mitkriegen können und die Hunde sich ausklinken. Also sagen einfach, okay, du bist offline, weil du online bist, bist du mit mir offline, dann mache ich, was ich will. Also da kriegt man dann sehr, sehr wenig mit und man ist dann meistens sehr, sehr spät zu dann, wenn man nicht aufmerksam ist, mit den Hunden und die Kommunikation zu beobachten.
Ja, also ich hatte tatsächlich vor kurzem eine Hundebegegnung, das war so ein kleiner Jack Russell. Und also die Hündin lief frei, die Godiva lief frei und dann gingen die aufeinander zu. Und als sie schon relativ nah waren, dann ist der Jack Russell einfach weggelaufen. Dann ist die Godiva hinterhergelaufen. Dann habe ich die mal abgepfiffen, weil ich dachte, das will ich jetzt nicht, dass die jagt, weil ich erstmal so aus dem Kontext heraus dachte, ah, jetzt ist die Jack Russell-Hündin ein bisschen unsicher geworden. Und aber just in dem Moment, wo ich die Godiva abgepfiffen habe, kam die schon wieder hinterher. Und die hatte die Rute unten. Und dann hat die Besitzerin von der Jack Russell-Hündin hat aber schon gesagt, ah, die ist immer schnell genug, die hat da schon irgendwie im Griff. Und das hatte ich tatsächlich erstmal falsch eingeschätzt, weil ich dachte, die Hündin läuft weg, aber das war Teil ihres Spiels schon. Ja. Und also das kann uns in der Schnelligkeit auch mal passieren, wo ich denke, nein, ich möchte nicht, dass die Godiva da jetzt hinterher rennt, ja, im Sinne von, sie verjagt sie jetzt noch mehr. Und also die war dann sogar ziemlich aufdringlich, die kleine Jack Russell-Hündin.
Ja, unser Parson Russell, der Hook, der macht auch sehr gern den Hasen. Das ist auch ein Grund, warum die gemeinschaftliche Zeit Gundel und Hook eher begrenzt ist, weil dann die Gundel sonst uns ins Jagdverhalten schaltet. Mhm. Und das kann man natürlich nicht brauchen, dieses fehlgerichtete Jagdverhalten. Aber der liebt es auch, dass er davonläuft und dass er so den Hasen macht. Und einem taugt es, aber halt ist halt größenunterschiedmäßig nicht so gescheit, wenn dann die große Schäferhündin meint, sie muss jetzt da den kleinen Hucki jagen. Und dann wird das halt wieder passiert und dann passt die ganze Geschichte wieder.
Was ich da wieder gemerkt habe, ist, nicht immer denken, man hat immer alles gleich im Griff und im Blick, sondern man muss da einfach nochmal genauer hinschauen und dann auch vielleicht nochmal revidieren. Also man muss immer dabei sein und auch permanent mitdenken und flexibel sein. Also das ändert sich ja auch, wie du vorhin gesagt hast, bei dem kurzen innehalten, was ein Hund da zeigt, das kann dann auch kippen, wenn die auch vorher gespielt haben
Ja.
und der Hund wird dann weiterhin bedrängt, dann kann das eben einfach kippen und
Dann
das
geht das schnell.
überprüft der Hund durch dieses Stehenbleiben.
Ja, er testet dadurch, sind wir noch in einer positiven, guten, miteinander kommunizierenden Situation oder schwappt das schon in andere Bereiche rüber, ob es jetzt ein fehlgerichtetes Jagdverhalten ist oder solche Dinge. Aber das ist schon ganz ein wichtiger Faktor, dass dieses Bremsen, dieses Abstoppen, wie soll man sagen, dieses kurze Nachdenken gemeinsam hat schon ganz, ganz viel Sinn, nimmt Energie raus, nimmt Druck raus aus der Situation. Mir ist eins noch wichtig, weil wir zuerst auch über den Menschen gesprochen haben. Ich glaube, was ich den Leuten auch noch gern mitgebe, immer ist, dass wir sie versuchen sollten, immer so gleich als wie möglich ihre Signale zu bauen oder zu machen. Das ist noch etwas, das habe ich zuerst noch nicht so dazu gesagt. Einfach sich auch darauf zu fokussieren. Ich versuche so gleich wie möglich die Situationen immer wieder zu gestalten für die Hunde, damit die Hunde einfach sicherer werden in dem Bereich, wie wir mit ihnen kommunizieren. Ich glaube, das wird auch schon in sehr, sehr vielen Hundemenschenfamilien sehr, sehr viel Sicherheit und Entspanntheit einbringen, wenn der Mensch sich da ein bisschen mehr so an der Kandare nimmt und ein bisschen mehr gleicher ist als wie immer unterschiedlich.
Ja, ist ja auch eine Verlässlichkeit für den
Ja,
Hund.
absolut, genau.
Ja. Wir haben jetzt unterschiedliche Begriffe benutzt und zwar, also die auch unterschiedliches bedeuten. Übersprungshandlungen, hast du vorhin gesagt, es gibt Beschwichtigungssignale und es gibt Stresssignale. Kannst du da mal kurz drauf eingehen, was denn die Abgrenzung ist zwischen den dreien?
Ja, also die Beschwichtigung Schrägstrich Deeskalation ist dazu da, einen schwelenden oder vielleicht beginnenden Konflikt abzumildern, zu beenden oder eine Klärung dadurch zu haben. Ja? Was war das Erste, was du gesagt hast?
Übersprungshandlung.
Ach genau, die Übersprungshandlungen, das habe ich vergessen. Die Übersprungshandlungen, die gehören zu dem Bereich dazu, der so in dem Agonistikbereich drinnen ist, die schauen eigentlich manchmal so aus, als wenn sie gar nicht dazugehören würden. Also wenn sie irgendwie so abgekoppelt von dem Jetzt wären, einfach so aus einer Situation raus was ganz anderes zu machen. Aber die haben auch diese Wirkung oder sollen diese Wirkung haben, einen Cut zu machen und zu sagen, jetzt ist die Kommunikation einmal kurz unterbrochen, weil es vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist oder weil es vielleicht gerade nicht in die richtige Richtung geht oder auch die Information zu senden, ich fühle mich gerade gar nicht wohl und weiß jetzt gar nicht, was ich sagen oder reden soll. Und der dritte Bereich, was war das jetzt wieder?
Die Stresssignale.
Ja, genau, die Stresssignale. Die Stresssignale sind eine Information von innen nach außen. Also alles, was drinnen passiert, reflektiert sich oder manifestiert sich dann außen. Und das soll einfach zeigen, dass die innere Anspannung schon so hoch ist oder so hoch wird, dass man nach außen diese Symptome oder diese Stresssignale einfach sendet. Und Gähnen kann zum Beispiel eines dieser Signale sein, aber es kann genauso nur sein, dass es einfach müde ist. Also einfach ein ganz normales Gähnen. Und gerade bei den Stresssignalen geht es ja darum, dass wir so mehrere zusammenzählen, unter Anführungszeichen. Also wo mehrere zusammenkommen, wie zum Beispiel ein verlängerter Maulspalt, die Ohren gehen zurück. Also auch Teile, die so in Richtung könnte vielleicht doch irgendwann mal Aggressionsverhalten werden, das Gähnen, das Kratzen und alle diese Symptome, die gehören alle dazu. Und wenn wir aufmerksam beobachten, werden wir viele Situationen sehen, wo ganz kurz sowas aufblitzt, das Zungenlecken über die Lippen, solche Sachen oder ganz kurz einmal die Atmung zu verändern. Also viele dieser Bereiche sehen wir immer öfter, weil der Hund ja immer und stetig in der Kommunikation ist, stetig mit seiner Umwelt, mit anderen Hunden, mit uns Menschen etc. Das heißt, wenn wir ein bisschen sensibler sind, und ich sage immer, einer der schönsten Dinge ist, wenn man die Chance hat, irgendwo und idealerweise gar nicht, dass der eigene Hund dabei ist, beobachten zu können, wie Hunde und Hunde mit Menschen und Menschen mit Hunde kommunizieren. Ob das jetzt Hundeplatz ist, ob das heute die Hundewiese ist, ob das ein Spazierweg ist, wo viele vorbeikommen. Und zwar warum? Nicht unbedingt mit dem eigenen Hund, weil sobald der eigene Hund dabei ist, hat man den Fokus wieder auf dem eigenen Hund und sieht die anderen vielleicht nicht ganz so gut. Also wirklich so Hundewiesen schauen ohne eigenen Hund als Freizeitbeschäftigung.
Ja, ohne eigenen Hund, ich habe ja auch keine Verantwortung. Also bei meinem eigenen Hund habe ich ja immer auch eine Verantwortung.
Ja, absolut.
Also das ist auch beobachten. Und ein guter Tipp dabei ist, nicht zu interpretieren.
Ja, ja, genau.
Also,
das ist das Wichtigste. Ja. Und die Entwicklung vor allem. Also wir haben ja das Problem bei der Interpretation, unsere Gehirne sind so programmiert, unter Anführungszeichen, wenn wir heute interpretieren, wenn wir heute eine Meinung vertreten, wenn wir heute sagen, so und so ist das, dann sucht unser Gehirn die ganze Zeit nur mehr die Beweise für unsere Behauptung. Und in dem Moment versperren wir uns für alles das, was nachher passieren kann. Wie wenn wir uns Scheuklappen aufsetzen würden. Und in unseren Ausdrucksverhaltensschulungen in den Lehrgängen ist eines der wichtigsten Bereiche, und das dauert recht lange mit den Übungen, von den Beschreibungen über die Zeichnungen zu den Bildern, zu den Abfolgen, zu den Videos, wo es nur darum geht zu beschreiben und dieses Interpretieren aus den Köpfen rauszukriegen. Weil wir fahren halt sehr oft in die falsche Richtung ab, wenn wir ganz schnell im Interpretieren sind. Das ist halt leider ein Riesenthema.
Ja, es ist so, unser Gehirn funktioniert da anders. Es sucht sofort nach Lösungen, nach Antworten. Genau. Mir ist jetzt gerade noch was eingefallen zu den Übersprungshandlungen. Wenn jetzt zum Beispiel uns eine Frage gestellt wird und die ist so ein bisschen unangenehm, dann ist auch ganz häufig so ein Kratzen am Kopf. Und das ist zum Beispiel eine Übersprungshandlung, um das vielleicht so ein bisschen besser zu verstehen. Also wir haben die natürlich auch, aber dieses oder am Ohr zupfen oder
sowas. Genau, richtig, genau. Ja. Oder wenn man Bart hat, so wie ich, dass man so mal für unten den Bart einmal so streichelt, es schafft Zeit. Es gibt uns die Chance, dass wir überlegen können. Also auch dazu ist die Übersprungshandlung ein wichtiger Faktor, um einen Zeitgewinn zu haben und zu sagen, ja, genau, jetzt streiche ich mir einmal über den Kopf und dann kratze ich mich und jetzt antworte ich dann, weil es aber Zeit gehabt zu überlegen.
Ja.
Es ist auf jeden Fall besser, als wenn man sich hinsetzt und sagt, blub, 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 jetzt weiß ich, was ich sagen soll.
Ja. Eine Aussage, die ich immer wieder treffe, ist, Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Und das ist so, so, so wichtig. Also wir kommunizieren immer gemeinsam.
Es ist immer einer da, der sagt etwas, der andere nimmt es auf. Und Kommunikation hat ja auch den Sinn, dem anderen meine Meinung, meine Intention, das, was ich glaube, was ist, ja auch mitzugeben. Und das andere wieder aufzunehmen, aus dem formt sich ja auch unsere gesamte Welt. Es ist vielleicht, wenn man jetzt so manchmal in die Welt hinausschaut, glaubt man manchmal, das haben manche Leute wirklich verlernt, so dass die Grundlage der Kommunikation bedeutet, dass wir miteinander uns austauschen und dementsprechend etwas daraus machen und nicht die ganze Zeit nur drauf pochen, dass alles, was wir sagen, richtig ist und alles, was du sagst, ist falsch. Manchmal, wenn man so die Nachrichten sich anschaut, ist es eher mit dem Pochen drauf, ich bin der Einzige, der es recht hat.
Naja, das ist ein seltsames Thema dieser Zeit.
Ja.
Mir ist gerade noch eingefallen, weil du vorhin gesagt hast, auf dem Hundeplatz oder so zu beobachten. Ich habe tatsächlich auch einige Zeit auf dem Kinderspielplatz verbracht und habe Kinder beobachtet. Also gar nicht, weil ich da jetzt in der Verantwortung für ein Kind war, sondern weil ich das auch mega interessant fand, Kinder zu beobachten, wie die Dinge untereinander klären. Und das ist gar nicht so weit weg von dem, von den Hunden.
Ja, ja, absolut. Also ich habe es nicht mit den Kinderspielplätzen gemacht. Ich habe das in der Schulzeit immer so gemacht, dass ich einfach ins Café ausgegangen bin oder in die Fußgängerzone und mich da einfach hingesetzt habe. Der Vorteil war, wir haben damals noch keine Smartphones gehabt. Das heißt, ich habe gar kein Bedürfnis gehabt, irgendwo hinzuschauen, außer die Leute zu beobachten. Und ich habe dort sehr, sehr viel gelernt. Und gerade in der Kremser-Zeit, wie ich in der Hotelfachschule in Krems war, habe ich einige Zeit in diesen Kaffeehäusern und so verbracht. Und da habe ich wahnsinnig viel mitgenommen. Kommunikation, körperlich. Also wie wenn man so nicht hört, was die Menschen sprechen, weil du im Kaffeehaus sitzt und drei Tisch weiter sprechen zwei Personen miteinander. und du schaust hin und was tut der und dann bewegt sich irgendwas am Körper und wie reagiert der andere drauf. Also das war wunderschön zuzuschauen. Mhm. Heute schaut halt fast jeder ins Handy, statt dass er die Leute rundum beobachtet. Ich kann nur jedem einen Tipp geben, nutzt die Chance, wenn ihr irgendwo seid, wo mehrere Menschen sind, die noch miteinander kommunizieren und nicht nur alle ins Handy schauen. Nutzt diese Chance, beobachtet die Leute. Man kann unsagbar viel lernen, was Kommunikation betrifft, wenn man das tut.
Ja, unbedingt. Ja, Kommunikation ist keine Trainingstechnik. Sie ist ein fortlaufender Prozess zwischen zwei Lebewesen, die sich gegenseitig beeinflussen. Wenn wir beginnen, Hunde wirklich zu beobachten, ihre Signale ernst zu nehmen und unsere eigene Wirkung zu reflektieren, verändert sich mehr als nur das Training. Es entsteht echte Verbindung, durch die tieferes Vertrauen entstehen kann. Hunde kommunizieren ständig. Die Frage ist nicht, ob sie es tun, sondern ob wir bereit sind, wirklich zuzuhören. Ja. Vielen Dank, Mario, für diese Folge.
Herzlichen Dank, es war super. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
Ciao, ciao.
Ciao.